Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wir gehen mal leise rein, damit sie sich nicht verstecken. Sie haben hier verschiedene Bereiche, in denen sie ihre Eier legen, fressen und saufen können. Und über den Boden können sie raus in den Wintergarten und von dort in die Freilaufflächen.
Ja, richtig gehört. Wir machen gleich mal einen Besuch in einem Hühnerstall. Und zwar in einem, wo man kürzlich eine Art Höhensonne für Hennen getestet hat, um rauszufinden, ob sich der Vitamin-D-Gehalt ihrer Eier damit steigern lässt. Wenn ja, so die Vision, dann könnte ein Ei künftig all jenen, die im Winter an Vitamin-D-Mangel leiden, die tägliche Vitaminpille ersparen. Ob das Kalkül aufging und wie es den Hühnern dabei so ging, das verraten wir gleich. Außerdem berichten wir über eine umfassende Studie zum Leseverhalten junger Menschen, für die Forscher Vorlieben und Kommentare von Millionen Nutzern der Online-Leseplattform Wattpad analysiert haben. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt machen wir aber einen Besuch bei einem Startup-Unternehmen in München. Es heißt Blickfeld und hat eine Technologie entwickelt, die schon bald in vielen Autos verbaut werden könnte. Es geht um laserbasierte Radarsysteme, kurz LIDAR-Systeme, die ihre Umgebung abtasten und im Millisekundentakt ein hochgenaues 3D-Lagebild erstellen. Solche Geräte gelten als Schlüsseltechnologie für die Entwicklung autonomer Autos. Bei Blickfeld hat man sich zum Ziel gesetzt, die klobigen kommerziellen LIDAR-Systeme, die es heute schon gibt, aus Format einer Zigarettenschachtel zu schrumpfen. Mit Erfolg, wie Bernd Schluppeck bei einem Besuch des jungen Unternehmens gesehen hat.
Es war im Jahr 2016, da stellte sich Florian Petit bei einem USA-Besuch die Frage, wie kann es sein, dass sich die Rechnerleistung jedes Jahr verdoppelt, aber so etwas Wichtiges wie LIDAR-Systeme immer noch fast einen halben Meter groß sind? Bis heute fahren autonome Autos deshalb mit einer Riesenbeule vollgestopft mit anfälliger Mechanik auf dem Dach rum, um via Laserlicht ihre Umgebung zu erfassen. Um das zu ändern, gründete der Robotiker 2017 in München das Startup Blickfeld. Mit dem Ziel, das muss kleiner, günstiger und robuster gehen. Gut zwei Jahre später nimmt Florian Petit in seinem Büro einen faustgroßen schwarzen Plastikkasten vom Tisch.
Ich mache den mal auf. Da sieht man, dass im Prinzip drei wesentliche Teile drin sind. Als erstes Mal habe ich hier oben das sogenannte Laserdetektor-Modul. Das ist dafür zuständig, einen kurzen Laserimpuls rauszuschießen. Der wird hier über die zwei Spiegel gelenkt. Die zwei Spiegel sind für die Strahlablenkung verantwortlich. Das passiert von 200.000 Mal bis zu 1 Million und mehr pro Sekunde. Und jeder Einzelne kommt wieder zurück über den gleichen Pfad und tritt wieder in mein Laserdetektor-Modul ein, der die Reflexion erfasst.
Der Clou an dem System namens Cube: Es kommt ohne bewegliche Komponenten aus, die anfällig für Verschleiß sind. Bisherige Laserabstandsmesser nutzen in der Regel motorgetriebene rotierende Spiegel, um die Lichtpulse schnell in alle Raumrichtungen auszusenden. Die Münchner setzen stattdessen auf ein mikroelektronisches mechanisches Bauteil, einen sogenannten MEMS-Spiegel, der durch elektrostatische Felder hin und her geschaltet werden kann.
Es handelt sich hierbei um zwei MEMS-Spiegel. Einer ist für die horizontale Ablenkung, einer für die vertikale Ablenkung zuständig. Ja, die Größe ist ungefähr daumennagelgroß, also ist ein bisschen größer als ein Quadratzentimeter. Die Besonderheit, die wir hier auch gebaut haben, ist ein besonders großen MEMS-Spiegel, weil ähnlich wie eine Katze, wenn es dunkel ist, die Augen öffnet, muss der LIDAR möglichst viel Licht einfangen. Denn umso mehr Licht, also Photonen, er einfängt, umso weiter kann er sehen.
Ähnliche Systeme kennt man etwa von Scannerkassen im Supermarkt. Anders als diese kann der Cube durch seinen Spiegel aber viel mehr von seiner Umgebung erfassen und das auch deutlich genauer. Das System nimmt Objekte in einem Winkel von 120 Grad horizontal und 40 Grad vertikal wahr. Und es ist so präzise, dass 17 Zentimeter große Objekte auch in 100 Metern Entfernung zuverlässig aufgelöst werden, so Florian Petit. Zur Demonstration geht er aus dem Konferenzraum in Richtung Empfangsbereich. Dort schaltet er einen Flachbildschirm ein, an den das Laserradar angeschlossen ist. Auf dem Monitor erscheint das Ergebnis der aktuellen LIDAR-Messung. Der Raum wird als 3D-Bild aus bunten Punktreihen dargestellt, Personen und Gegenstände als Punktestapel.
Man kodiert im LIDAR typischerweise die unterschiedlichen Abstände mit Farben. Also rot in dem Fall bedeutet, dass wir relativ nah am LIDAR stehen. Also ich kann hier mal die Hand heben, wir sind hier unten links im Bild zu erkennen. Und wenn es weiter nach hinten geht, dann geht es eben in die Gelb-, Grün- und Blautöne. Die Wand hier ganz hinten ist jetzt dunkelgrün ins Blau übergehen. Das bedeutet, dass sie weiter weg ist. So ein LIDAR-Bild ist auch so aufgebaut, dass man horizontal verlaufende Scanlinien hat. Das heißt, wenn ein Objekt ein bisschen aus dem Boden rausragt, wie hier zum Beispiel dieser Schemel, dann kann man den eben sehr gut in der Höhe erkennen.
Neben der großen Genauigkeit und der geringen Größe, das System kann einfach im Rückspiegel oder Scheinwerfer versteckt werden, zählen die Münchner die mögliche Serienfertigung zu den Vorteilen des MEMS-Leaders. Denn die Spiegel sind nichts anderes als Stücke von Siliziumwafern, können also günstig und mit bekannter Technik hergestellt werden. Kürzlich haben sie auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas den Cube vorgestellt. Das Interesse aus der Automobilindustrie ist groß.
Aber wir könnten damit auch Fahrzeuge zählen, indem wir den Sensor in die Infrastruktur einbauen, oder wir könnten ihn in Straßenlaternen einbauen, um Parkplätze zu erkennen. Oder Robotik ist so ein ganz großes Thema. Da ist es natürlich offensichtlich, dass der Roboter sehen muss, wo er hinfährt, seine Roboterarme. Oder in der Logistik diese Fahrzeuge, die in Lagerhallen automatisch rumfahren.
Sagt Florian Petit, der Gründer von Blickfeld. Für seine zukunftsweisende Technologie wurde das Münchner Startup im November übrigens mit dem deutschen Digitalpreis The Spark ausgezeichnet, verliehen vom Handelsblatt und McKinsey.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.
Vitamin D ist wichtig, um gesund zu bleiben. Wer länger zu wenig davon im Körper hat, riskiert zum Beispiel, dass seine Knochen morsch werden und der Stoffwechsel gestört ist. Im Sommer ist das alles kein Thema, weil unsere Haut da in aller Regel ausreichend Vitamin D produziert. Aber im Winter, wenn wir wenig ins Freie kommen und kaum Sonnenstrahlen unsere Haut treffen, leiden viele Menschen an Vitamin D-Mangel. Mit Vitaminpillen lässt sich der zwar beheben, aber vielleicht ging es ja auch auf ganz natürlichem Weg über Frühstückseier, die das Sonnenvitamin enthalten. Ernährungswissenschaftler aus Halle haben diesen Ansatz jetzt mal in der Praxis getestet mit UV-Lampen im Hühnerstall. Annegret Faber berichtet.
Der Bauer Thomas Gutzmer hat an der Elbe in Sachsen-Anhalt einen Hühnerstall mit 8000 Hühnern in Freilandhaltung. Das heißt, die Hühner können raus auf die Wiese, wenn ihnen danach ist.
Wir gehen mal leise rein, damit sie sich nicht verstecken.
Der Stall ist geschätzte 50 Meter lang und schmal. Die Hühner sitzen auf mehreren Ebenen aus Metallgittern und Stangen und schauen aufgeregt zu uns.
Sie haben hier verschiedene Bereiche, in denen sie ihre Eier legen, fressen und saufen können. Und über den Boden können sie raus in den Wintergarten und von dort in die Freilaufflächen.
Die meisten gingen nicht raus in die Sonne. Nur ein geschätztes Drittel wagt den Schritt ins Freie. Die anderen blieben erfahrungsgemäß da, wo das Futter steht. Und das ist im Stall.
Sie sehen hier unten solche kleinen Nester. Dort gehen die Hühner rein. Sie möchten im Dunkeln ihre Eier ablegen. Machen das und die Eier rollen über diese Bänder weiter zu unserer Sortierung.
Und genau diese Eier könnten im Winter Vitamin-D-Pillen ersetzen, und zwar durch UV-Lampen im Hühnerstall. Mit diesem Lichtspektrum bilden die Hühner mehr Vitamin D und lagern das in den Eiern ein. Gutzmer hat es schon ausprobiert. Seine Hühner nahmen an einer Studie teil, die Ernährungswissenschaftlerinnen der Martin-Luther-Universität in Halle hier mehrere Wochen durchführten. Sie seien schon lange an dem Thema dran, erzählen sie bei einem Treffen in der Universität.
Und in der Tat sind wir jetzt eigentlich an der Stelle, wo sich die Frage stellt, wäre es jetzt soweit, das tatsächlich in der Praxis zu implementieren?
Gabriele Stangl leitet am Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften die Professur Humanernährung.
Es braucht ja dort technische Einrichtungen. Das sind ja nicht einfach normale Lampen, sondern man muss die an bestimmter Stelle installieren.
Denn nicht das ganze Huhn müsse mit UV-Licht bestrahlt werden, sondern nur die Beine. Dort trifft das Licht direkt auf die Haut, denn Hühner bilden genau wie der Mensch Vitamin D in der Haut. Julia Kühn hat zu diesem Thema promoviert und konnte bei den Tests in Thomas Gutzmers Stall zeigen, durch das Hühnerbeinsolarium landet die vierfache Menge Vitamin D im Ei.
In, sag ich mal, sehr idealisierten Bedingungen würden wir sogar das 7- bis 8-fache erreichen, aber das in der Praxis immer bei dem Vierfachen.
Und mit so einem Ei könnte man dann den Tagesbedarf eines Menschen an Vitamin D decken, so die Hallenser Forscherinnen. Das Ganze hätte nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Hennen Vorteile. Eberhard von Borell, Professor für Tierhaltung und Nutztierökologie, erläutert, dass Vögel und somit auch Hühner im Gegensatz zum Menschen UV-Licht sehen können. In den meisten Ställen würde ihnen das aber vorenthalten. Es gäbe nur Neonröhren und Glasscheiben, durch die kein UV-Licht hindurchkommt. Um gut zu sehen, bräuchten die Legehennen aber auch das ultraviolette Lichtspektrum. Und dann käme noch ein weiterer Aspekt hinzu.
Alte Neonleuchten flackern für die Tiere, ja, fürs Geflügel, weil die eine viel bessere Bildauflösung haben. Also die können über 100 Bilder pro Sekunde differenziert wahrnehmen. Das muss man sich dann so vorstellen, dass bei den alten Neonleuchten, die wie in der Disco dann so ein Flackerlicht empfunden haben.
Disco-Licht im Hühnerstall den ganzen Tag. Die Bauern seien angehalten, die Hennen nicht zu sehr in Stress zu versetzen und die Neonröhren gegen LEDs auszutauschen. Deren Spektrum könne man dann gleich so anpassen, dass UV-Licht mit dabei ist. Doch so einfach sei das nicht, sagt Bauer Thomas Gutzmer in Sachsen-Anhalt. Die Lampen sollten in Höhe der Beine sein, ohne dass die Hühner sie als Sitzstange umfunktionieren. Und dafür müssen erst einmal neue Stallkonzepte her. Die Lichttests in seinem Stall seien aber gut verlaufen, obwohl es da deutlich heller war als vorher.
Wenn wir Verbraucher fänden, die bereit wären, für diese Eier auch entsprechend mehr zu bezahlen, natürlich wären wir dann gerne bereit, das unseren Hühnern so anzubieten.
2 bis 3 Cent mehr pro Ei für den Endverbraucher rechnet Gutzmer für das Hühnerbeinsolarium. Und so ein Frühstücksei wäre dann noch gesünder als sowieso schon.
Ein Beitrag von Annegret Faber. Auf der Leseplattform Wattpad im Internet, da tummeln sich weltweit rund 80 Millionen Menschen, die täglich rund 100.000 Geschichten in über 50 Sprachen miteinander teilen. Und weil 90% der Wattpad-Nutzer unter 35 sind, liefern ihre Vorlieben und Kommentare haufenweise Daten, die Einblicke in das Leseverhalten junger Menschen geben. Und zwar, wie bei allen sozialen Netzwerken, quasi in Echtzeit. Professor Gerhard Lauer vom Labor für digitale Geisteswissenschaften der Universität Basel, der hat diesen Datenpool jetzt angezapft. Ich habe ihn vorhin gefragt, wie er vorgegangen ist, um aus dem Wust an Texten und Kommentaren wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen.
Ja, das ist sehr aufwendig und hat uns auch ungefähr 2 Jahre gekostet, weil es nicht so einfach ist, einfach Daten runterzuziehen. Das Problem beginnt damit, dass wir die Daten strukturiert gewinnen wollen. Das heißt, wir wollen sehen, welcher Text, genauer noch, welche Textstelle wird von wem, wie oft kommentiert, wie viele andere reagieren auf die Kommentare. Also wir müssen den Text, die Kommentare und die Kommentare auf die Kommentare möglichst genau in der Beziehung, die sie zueinander haben, herunterladen. Und erst dann können wir überhaupt Aussagen darüber versuchen. Das ist uns am Anfang nicht so leicht gelungen, weil das nicht zu den klassischen Methodeninventar unserer Fächer wie der Literaturwissenschaft gehört.
In der Pressemitteilung der Uni Basel zu Ihrer Publikation im Fachmagazin Plus One werden Sie zitiert mit den Worten: Die sozialen Medien bedeuten eine Revolution für unser Verständnis der Kultur. Welche revolutionären Erkenntnisse konnten Sie denn jetzt gewinnen auf Basis der Analyse dieser Millionen Datensätze von Wattpad?
Also wir können zum ersten Mal fast in Echtzeit verfolgen, was in der Kultur sich tut. Also zu sehen, welche Themen, welche Genres, welche Stars auch in diesen Communities unterwegs sind. Und die wechseln ja durchaus schneller vielleicht als in früheren Jahrzehnten. Und diese Bewegung in der Kultur, zumindest hier in dem Bereich jüngerer Menschen, zu tracken, zu verstehen, was passiert da überhaupt, dieses in Echtzeit verfolgen, das ist schon etwas Neues. Und eine der Einsichten, die wir gewonnen haben, die vielleicht nicht ganz revolutionär ist, ist die Faszination für 2 Gattungen. Das eine ist Romance.
Also romantische Literatur?
Ja, im Sinne von Liebesgeschichten, so im Romanzensinne eher. Und das andere ist Fantasy. Und man kann sich schon ungefähr vorstellen, wie Männlein, Weiblein zuzuordnen sind zu diesen beiden. Die dominieren also sehr stark diese ganzen sozialen Lesewelten.
Auf Wattpad werden ja auch viele selbstgeschriebene Texte geteilt. Sie haben aber natürlich auch Klassiker sich dort angeschaut, die man dort auch runterladen kann. Also Romeo und Julia, Anna Karenina, Sense and Sensibility, Oliver Twist, Alice im Wunderland und solche Dinge. Und die grafischen Auswertungen, die Sie gemacht haben, zeigen, da kommen die wenigsten Leser über die ersten paar Kapitel raus. Heißt das, solche Klassiker interessieren junge Menschen per se nicht mehr? Oder heißt das, auf diesen Plattformen tummeln sich eben nur welche, die vor allem andere Interessen haben?
Also da wäre eine Präzisierung zu machen. Die Kommentierung ist bei Klassikern, anders als bei den sogenannten Teen-Fiction-Literatur, so, dass tatsächlich eher am Anfang die Kommentare zum Teil auch in Tausenderzahlen zu finden sind, zu einzelnen Sätzen, dann aber sich bis auf ganz wenige Ausnahmen verlieren. Trotzdem würde ich daraus nicht schließen, dass die Bücher nicht zu Ende gelesen werden, sondern dieses soziale Teilen, ich kommentiere jeden Satz und rede mit meiner Freundin darüber, wie ich diese Stelle finde, das wird bei den Klassikern nicht in demselben Maße gemacht. Da gibt es tatsächlich eine große Aufmerksamkeit für den Anfang, aber die Kommentiertätigkeit setzt sich nicht durchgängig fort über den gesamten Text. Also auch längere Texte wie Anna Karenina, da finden wir das nicht. Unsere Frage ist eigentlich dahinter, ob Menschen, die Klassiker kommentieren, dann auch zu der Teen-Fiction-Welt gehen oder umgekehrt vor allem Leute, die Teen-Fiction kommentieren, damit anfangen und dann auch zu der Klassiker-Welt gehen. Also ob es da eine Verbindung gibt zwischen diesen beiden Gruppen. Und das haben wir auch gefunden. Ja, es gibt eine Verbindung. Und das heißt also, junge Menschen, die Teen-Fiction kommentieren, wandern dann auch zu den Klassikern. Das sind etwa 10-20% der Leser. Also insofern, bei Teen-Fiction anzufangen und gebildet da rauszukommen, ist passiert tatsächlich, allerdings in kleinerer Zahl. Was wir allerdings auch sehen an der Struktur, die Teen-Fiction werden wirklich von sehr engen Gruppen, die offensichtlich gut miteinander vernetzt sind, kommentiert. Das sind wirklich so kleine Communities, die über einzelne Teile sprechen, während die Klassiker ganz unterschiedliche Gruppen zusammenbringen. Und das ist eigentlich für mich ein ziemlich interessantes Ergebnis, dass es gelingt, diesen eher bildungsorientierten Büchern Menschen unterschiedlicher Herkunft, die nicht alle miteinander automatisch schon vernetzt sind, über das Buch ins Gespräch miteinander zu bringen.
Jetzt haben Sie schon ein paar Befunde Ihrer Studie uns mitgeteilt. Gab es denn eine Einsicht, die Sie besonders überrascht hat?
Also wir waren vor allem überrascht von der Intensität. Also stellen Sie sich vor, ein Buch wird von 2,5 Millionen Menschen kommentiert. Also es gibt einzelne Titel, die so eine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wie im 18. Jahrhundert die Bücher Rousseaus oder Der Werther von Goethe, wo eben jeder drüber spricht. Also Millionen von jungen Menschen diskutieren das intensiv. Das ist ja immer wieder die Debatte, liest denn niemand? Nein, die setzen sich mit den Büchern auseinander. Sie beschäftigen sich mit dem Buch, mit den Themen der Bücher, mit ihrer eigenen Emotion. Und dieses vertiefte Lesen, dieses ganz in der Bücherwelt Verschwinden, dass es in einer solchen Intensität da ist, das widerlegt auch viele Thesen darüber, dass unsere Jugend nur dick und dumm würde. Und das ist gut so.
Können Sie denn für den deutschsprachigen Raum zum Beispiel mal so die 3 Top-Titel nennen, die in diese Liga fallen?
Also im deutschsprachigen Raum von den Klassikern ist Hermann Hesse, Demian, immer noch ein großes Buch, ganz erstaunlich. Das gehört auch zu den großen Beharrlichkeiten. Bei der Teen-Fiction ist so, dass die oft in Englisch geschrieben werden, aber nicht unbedingt von englischen Muttersprachlern. Englisch ist offensichtlich cool für die Kids, um das salopp zu sagen. Und diese Bücher heißen dann The Bad Boys Girl zum Beispiel. Und in diesen Titeln ist es durchaus üblich, dass die Leute alle miteinander auf Englisch sprechen, obwohl sie keine englischen Muttersprachler sind. Und es ist einfach Teil der Jugendkultur. Das ist meine Kultur, die passiert auf Englisch. Das ist das Coole. Das ist ähnlich, wie man über Pop- und Rockmusik eben auch in einem bestimmten Jargon auch redet. Und das passiert hier auch.
Gerhard Lauer war das vom Digital Humanities Lab der Uni Basel. Er hat das Leseverhalten auf der Social Reading Plattform Wattpad untersucht. Für die weiteren Meldungen vom Tage ist jetzt Piotr Heller ins Studio gekommen und der startet, wie so oft in den letzten Tagen, mit einem Update in Sachen neues Coronavirus.
In China ist die Zahl der Infizierungen wie auch die Zahl der Todesfälle gestiegen. Die dortige Gesundheitskommission meldet nun über 70.500 bestätigte Fälle und 1.770 Tote auf Chinas Festland. Insgesamt hätten sich dort inzwischen auch über 10.800 Menschen von der Krankheit erholt und durften die Krankenhäuser verlassen. Auch einige der hierzulande infizierten Deutschen sind wieder genesen. Eine Familie aus dem Landkreis Traunstein in Bayern ist aus dem Krankenhaus in Trostberg entlassen worden. Inzwischen wurden auch 3 Corona-Patienten aus der Münchner Klinik Schwabing entlassen. Somit sind 7 der 14 Infizierten in Bayern wieder zu Hause. Ebenfalls nach Hause durften einige China-Rückkehrer, die bisher in Quarantäne saßen. Nach 14 Tagen ist die Isolation der rund 120 von der Bundeswehr aus den stark betroffenen Regionen Chinas zurückgeholten Deutschen vorbei. Sie durften am Sonntag die Kaserne im rheinland-pfälzischen Germersheim verlassen. In Berlin-Köpenick verweilen noch 16 Erwachsene und 4 Kinder nach ihrer Rückkehr aus China in Quarantäne.
Dass Bethai-Geuze nicht mehr so hell leuchtet, muss nicht unbedingt auf eine bevorstehende Explosion hindeuten.
In den letzten Monaten war der Stern, der die Schulter des Sternbilds Orion bildet, dadurch aufgefallen, dass er schwächelte. Eigentlich ist er eines der hellsten Gestirne am Nachthimmel. Doch seit Oktober hat er mehr als die Hälfte seiner Leuchtkraft eingebüßt. Das legte die Vermutung nahe, der Stern habe seinen Brennstoff fast verbraucht und würde bald, wie sich für einen roten Überriesen gehört, in einer gewaltigen Explosion enden. Forscher der europäischen Südsternwarte haben nun jedoch 2 andere Hypothesen geäußert. Sie basieren auf 9 Aufnahmen des Sterns, die verdeutlichen, dass sich neben der Leuchtkraft auch seine Form verändert zu haben scheint. Der Grund dafür könnte eine Abkühlung der Oberfläche aufgrund einer außergewöhnlichen Sternaktivität sein, so die Forscher. Man könnte die Beobachtung aber auch damit erklären, dass Bethai-Geuze Staub in Richtung der Erde ausgeworfen hat.
Mediziner stören die Kommunikation von Tumorzellen.
Konkret geht es um Stammzellen, die bei der häufigsten Form von Nierenkrebs auftreten. Diese Stammzellen können Metastasen erzeugen, die wiederum dafür sorgen, dass der Krebs nach einem anfänglichen Behandlungserfolg wiederkehrt. Berliner Forscher haben nun erkannt, dass diese Krebsstammzellen von Signalen zweier biochemischer Netzwerke im Körper abhängig sind. Sobald die Forscher diese Signalwege ausschalteten, hörten die Krebszellen in Laborexperimenten auf zu wachsen. Auch bei Mäusen hemmte der Eingriff das Tumorwachstum, notieren die Wissenschaftler im Magazin Nature Communications. Die Erkenntnisse aus der Studie könnten irgendwann bei der Entwicklung von maßgeschneiderten Krebstherapien helfen.
Die Daten eines großen Lauschangriffs auf Außerirdische sind jetzt öffentlich.
Die privat finanzierte Initiative Breakthrough Listen hat in den letzten 4 Jahren verschiedene Daten in unserer Galaxie gesammelt. Astronomen haben dafür etwa mit Radioteleskopen in die Milchstraße hinausgehorcht oder das interstellare Objekt 2I Borisov untersucht, das letztes Jahr unser Sonnensystem passierte. So entstanden 2 Petabyte an Daten, in denen Forscher nach Hinweisen auf außerirdische Kommunikation suchen können. Damit das möglichst viele Wissenschaftler tun, hat Breakthrough Listen die Daten nun veröffentlicht.
Blitzermarathons wirken etwa einen Tag lang.
Zu diesem Ergebnis kommen eine Ökonomin und ein Ökonom in einer Studie für das Bonner Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit. Die beiden Forscher haben Daten von Radarfallen, Unfallzahlen und Geschwindigkeitsmessungen aus ganz Deutschland analysiert. Mit diesen Informationen untersuchten sie den Einfluss von Blitzermarathons, also von öffentlich angekündigten intensiven Geschwindigkeitsüberwachungen. Das Ergebnis? Autofahrer passen ihr Verhalten nur an den Tagen der Blitzerkampagnen an. Nach den Blitzermarathons konnten die Forscher keine Änderung der Geschwindigkeit erkennen.
Sternzeit, 17. Februar. Der Mond und planetare Wechselspiele. Morgen früh steht die Mondsichel ein kleines Stück rechts des rötlichen Planeten Mars. Mittwoch früh leuchtet der Mond dann zwischen Mars und Jupiter und Donnerstag zwischen Jupiter und Saturn. Die 3 Planeten bilden derzeit eine lange Kette tief am morgendlichen Südosthimmel. Um Saturn zu sehen, muss die Sicht zum Horizont allerdings perfekt sein. Alle 4 Wochen zieht der Mond durch diese Himmelsregion. Doch die Begegnungen mit den Planeten verlaufen jedes Mal anders, weil auch die Planeten ihre Positionen verändern. Wenn der Mond am Morgen des 18. März wieder durch das Sternbild Schütze läuft, dann hat sich die planetare Kulisse schon deutlich verschoben. Mars ist bis dahin fast an Jupiter herangelaufen, der wiederum den Abstand zu Saturn verringert hat. Im April hat dann Mars die beiden Gasriesen längst überholt. Am Morgen des 14. April nähert sich die Mondsichel zunächst Jupiter. Am 15. April bilden Jupiter, Saturn und Mond ein recht kompaktes Dreieck. Und erst als letztes zieht unser Trabant einen Tag später am Mars vorbei. Von Monat zu Monat lässt sich bestens verfolgen, wie sich die Planeten bewegen. Mars ist der Sonne viel näher als Jupiter und Saturn und bewegt sich daher schneller. Jupiter hat ein höheres Tempo als Saturn. Mars braucht nicht einmal 2 Jahre für eine volle Runde um den Himmel. Jupiter ist fast 12 Jahre unterwegs, Saturn gar knapp 30. Einer rast, einer trödelt. So kommt es am Morgenhimmel zu den planetaren Wechselspielen.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Das neue Coronavirus macht den Autobauern wirtschaftlich zunehmend zu schaffen. Warum erfahren Sie in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.